Ihr Lieben, vor 30 Jahren besuchte ich mit einigen Studenten die Stadt Rom. Wir bestaunten den Petersdom, wir gingen durchs Kolosseum, wir standen auf der Spanischen Treppe. Das war alles sehr beeindruckend. Aber in bleibender Erinnerung sind mir vor allem die Katakomben etwas außerhalb der Stadt geblieben. Wir wurden durch eine unterirdische Grabanlage geführt und dort lagen noch Knochenreste von Christen aus den ersten Jahrhunderten nach Christus. In Rom war es damals üblich, die Toten zu verbrennen. Das passte jedoch nicht zur Auferstehungshoffnung, die die Christen in der Verfolgungszeit verband. Sie übernahmen daher die jüdische Art, die Toten als ganze Körper zu bestatten. Die einzelnen Grabkammern wurden wie Kajütenbetten für die Verstorbenen aus dem Gestein geschlagen. So konnten auf kleinem Gebiet viele Menschen bestattet werden. Die Gottesdienste für die Verstorbenen fanden jedoch aus Platzgründen oberirdisch statt. Das war eine gute Gelegenheit für Christenverfolger. Sie verhafteten und töteten einige von ihnen noch während des Gottesdienstes. Es war ein beklemmendes Gefühl, an einem sonnigen Tag in Rom so nah an den Märtyrergräbern zu stehen und mit dem Ernst des Glaubens an Jesus konfrontiert zu werden. Aber Christsein war in den ersten Jahrzehnten nach Jesu Auferstehung kein Sonntagsvergnügen. Es war ein Bekenntnis auf Leben und Tod. Ich fragte mich an diesen Gräbern, ob ich überhaupt an diesen Trauergottesdiensten teilgenommen hätte. Hätte ich mein Leben so für Jesus riskiert? Hätte ich auch dann noch vollmundig gesungen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt? Hätte mein Glaube standgehalten, wenn die Schwerter auf mich zugerückt wären? Der Apostel Petrus ist damals nicht weggelaufen. Er ist für seinen Glauben in Rom gestorben. Man hat ihn wie Jesus ans Kreuz genagelt und auf Petrus' Wunsch hat man das Kreuz dann sogar umgedreht. Petrus wollte nicht genauso sterben wie sein Herr. Sein Grab findet sich heute nicht mehr in den Katakomben, sondern im Petersdom. Aber Petrus ahnte, dass nach ihm noch viele Christen verfolgt und ermordet werden würden. Darum hat er ihnen einen Brief geschrieben. Millionen von Christen hat er seitdem ermutigt, ihren Glauben in der Verfolgung nicht aufzugeben. Ich lese uns aus diesem Brief drei Verse, 1. Petrus 4, ab Vers 12. Meine Lieben, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch gekommen ist. Sie kann euch nicht unerwartet treffen, denn ihr leidet ja nur etwas von dem mit, was Christus gelitten hat. Freut euch vielmehr darüber, denn wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, werdet ihr erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ihr könnt euch glücklich preisen, wenn ihr beschimpft werdet, nur weil ihr zu Jesus Christus gehört. Denn dann ist der Geist Gottes bei euch, in dem Gottes Herrlichkeit gegenwärtig ist. Petrus stellt hier zuallererst mal fest, dass Verfolgung normal ist. Es ist eine Wunschvorstellung, dass wir mit Christus ein ruhiges, friedliches und problemloses Leben führen können. Jesus sagte, so wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Aber ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, wenn Menschen uns beschimpfen, weil wir zu Jesus gehören, zeigt es doch, dass wir wirklich Jesus nachfolgen und nicht nur Namenschristen sind. Ja, wenn wir unseren Glauben in der Verfolgung bewahren, beweist das, dass der Heilige Geist wirklich in uns lebt, denn der Heilige Geist ist feuerfest. Wenn wir immer nur glauben, weil wir dadurch Vorteile uns erhoffen und weil es uns ein gutes Gefühl gibt, dann wird eine Verfolgungswalze all unseren Glauben verbrennen. Wenn wir aber an Jesus glauben, weil er sich als Retter erwiesen hat, ohne den wir nicht leben können, dann wird uns selbst das Verfolgungsfeuer nicht von ihm trennen. Eine Verfolgungszeit klärt also unsere Beziehung zu Jesus. Ist er wirklich der eine, an dem unser Leben hängt? Oder ist er nur ein nettes Beiwerk in unserem Leben, das wir selbst ganz fest nach wie vor in unseren Händen halten? Es mag daher manchmal ganz gut sein, wenn unser Glaube auch mal auf die Probe gestellt wird. Dann besinnen wir uns endlich wieder auf das Wesentliche. Dabei ist mir allerdings wichtig, dass die Prüfung nicht von Gott eingeleitet wird. Hinter ihr stehen Menschen und finstere Mächte. Aber Wir wollen heute auch der Frage nachgehen, woher kommt denn all dieser Widerstand gegen den Glauben? Warum fallen manche Menschen wie ein Feuersturm über uns Christen her? Ich glaube, es liegt an den göttlichen Wahrheiten, die uns die Bibel knallhart vor Augen hält. Die Bibel sagt, dass Christen eine Alternative zu dieser Welt bilden. Mit Jesus geht es nicht mehr um Macht und Geld. Es gibt Wichtigeres im Leben und das bedroht alle, die auf Geld und Macht gesetzt haben. Die Bibel sagt auch, dass Christus das Ende der Religion ist. Es gibt keine Möglichkeit, von uns aus zu Gott zu kommen. Keine religiöse Leistung und kein gutes Leben bringen uns Gott auch nur ein Stück näher. Wir brauchen Jesus, der uns rettet. Und das gefällt vielen Menschen nicht. Außerdem sagt die Bibel, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Da gibt es absolut null Toleranz. Mohammed, Buddha und wie sie alle heißen, führen nicht zu Gott. So könnten wir jetzt noch lange weitermachen, denn es gibt viele Wahrheiten, an denen sich Menschen stoßen, die der Bibel nicht vertrauen wollen. Paulus hat recht, wenn er schreibt, für die, die verloren gehen, klingt die Botschaft vom Kreuz unsinnig. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. So wurden in den vergangenen 2000 Jahren Millionen von Christen umgebracht. Und am schlimmsten war die Verfolgung in den letzten 100 Jahren. Da starben mehr Christen als in den 1900 Jahren vorher. Die Zahl der christlichen Märtyrer liegt ungefähr bei 170.000 jährlich. Wie viele Christen darüber hinaus gefoltert, schikaniert und vertrieben werden, kann man nicht genau sagen. Man schätzt sie auf 200 Millionen. Auch die Zahl der behördlichen Willkürmaßnahmen, Schließung von Kirchengebäuden, verweigerte Ausbildung für Kinder christlicher Eltern, all das gehört dazu. Christenverfolgung ist eine der verbreitetsten Menschenrechtsverletzungen auf dieser Welt. Die allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hört sich sehr gut an, wird aber in vielen Ländern nicht eingehalten. Hören wir mal hinein. Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Damit das wahr wird, wollen wir uns heute mit denen solidarisch erklären, die wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt werden. Und ein erster Schritt dazu lautet, wir öffnen unsere Augen dafür. Vor einigen Jahren wurde im Jemen eine Gruppe Christen entführt. Drei von ihnen fand man zwei Tage später ermordet, darunter zwei deutsche Bibelschülerinnen. Statt diesen Feigenmord anzuprangern, schossen sich die Medien sehr schnell auf die Bibelschule ein, die doch hätte wissen müssen, dass Christen im Jemen eine Provokation darstellen. In Syrien, im Sudan und in Nigeria wird seit Jahren die christliche Bevölkerung systematisch ausgerottet. Tausende sind in islamischen Milizen und dem IS schon zum Opfer gefallen und niemand nimmt Notiz davon. Auch in Indonesien brennen seit Jahren die Kirchen. Hunderte sind in Flammen zum Opfer gefallen. Auf ihren verbrannten Mauern steht das Wort Dschihad. Doch Indonesien gilt weiterhin als fortschrittlich und ein guter Wirtschaftspartner. Glauben wir denn wirklich, dass wir hier in Deutschland auf der Insel der Seligen leben und das Recht haben, die Augen vor all diesen Ungerechtigkeiten zu verschließen? Unsere Glaubensgeschwister sind fast überall auf der Welt in Not und sie sehnen sich danach, dass wir für sie beten und dass wir für ihre Rechte eintreten. Wir dürfen nicht länger schweigen, wo Lügen über Christen verbreitet werden, sonst haben wir eines Tages die gleichen Verhältnisse wie in Nigeria und Indonesien. Vor einiger Zeit demonstrierten 1000 Menschen in Marburg gegen einen Kongress der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge. Dort sollen angeblich Referenten aufgetreten sein, die der Homosexualität abgesagt haben. Aber eigentlich war schnell klar, der Protest richtete sich gegen überzeugte christliche Positionen schlechthin. Ähnliches gab es auch schon beim Christiwill. Das ist natürlich längst keine Christenverfolgung wie in Nordkorea, aber der Verfolgung gehen oft viele falsche Informationen und Verleumdungen voraus. Auf europäischer Ebene wird inzwischen eine Antidiskriminierungslinie durchgesetzt. Darin liegt die Gefahr, dass wir bald selbst nicht mehr bestimmen können, wem wir unsere Wohnung vermieten oder dass Kirchen und Gemeinschaften die Beschäftigung nicht nur solchen vorbehalten dürfen, die ihre innere Überzeugung teilen. All das könnte irgendwann kommen. Viele halten natürlich auch den Islam für die größte Bedrohung des Christentums in Europa. Der Islam versteht sich nicht als Religion, sondern als weltliche Ordnung, als politische Ordnung. Und hier stehen die Christen im Weg. Der Koran gibt auch klare Anweisungen, wie mit sogenannten Nichtgläubigen zu verfahren ist. Sie sollen mit Feuer und Schwert bekämpft werden. Ob diejenigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, wirklich so weit gehen, ist natürlich nicht sicher. Viele von ihnen leben ihren Glauben kaum noch und sind genauso verweltlicht wie die meisten Christen in Deutschland. Aber dass es sogar in unserem Land Menschen gibt, die um ihr Leben fürchten, weil sie vom Islam zum Christentum übergetreten sind, das ist eine Tatsache. Es gibt bereits genug Muslime unter uns, die bereit sind, für Allah zu morden. Darum wollen wir die Augen aufhalten und Unrecht beim Namen nennen. Noch gibt es in unserem Land genug Menschen, die die Wahrheit erkennen können. Außerdem wollen wir unserer Angst entgegentreten. Natürlich machen uns die Nachrichten von verfolgten Christen Angst. Auch der nicht enden wollende Flüchtlingsstrom hinterlässt bei einigen ein mulmiges Gefühl. Aber Angst war doch noch nie ein guter Ratgeber. Darum wollen wir der Angst mutig entgegentreten und von Jesus lernen, der sagt: Habt keine Angst vor Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch vielmehr vor Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Dietrich Bonhoeffer und Sophie Scholl sind für mich leuchtende Beispiele, wie wir in einer Welt handeln sollen, die sich immer weiter von Gott entfernt. Noch im Gerichtssaal hat Sophie Scholl den Nazis zugerufen: Euer Terror ist bald vorbei. Und sie hatte recht. Sie wusste, was vor Gott gilt, dass Gott nämlich das letzte Wort hat und dass wir darum keine Angst zu haben brauchen. Mich bewegt, was ein Pastor aus Syrien uns Christen in Europa schreibt. In seinem Brief heißt es: Bitte ergreift die Möglichkeit, die sich durch die Flüchtlingswelle in euren Ländern euch bietet, sonst werdet ihr Europa womöglich verlieren. Die muslimischen Familien, die in eure Länder gekommen sind, sind gebrochen, verletzt und notleidend. Ein warmherziges Willkommen kann ihre Perspektive und ihren Glauben rasch verändern. Viele sind vor dem massiven Druck des Islam geflohen und sie sind hinsichtlich ihres Glaubens sehr verunsichert. Sie sind aufgewachsen mit der Überzeugung, zur besten Nation und Religion zu gehören, die je auf Erden existierte. Doch sie wurden enttäuscht. Sie sind Opfer ihrer Religion geworden. Sie brauchen jemanden, der ihnen die Augen öffnet. Ihr braucht keine Missionare mehr zu ihnen zu senden. Sie stehen ja vor euren Türen. Baut Beziehungen zu ihnen auf, zu einzelnen Familien, nicht zu großen Gruppen. Und lasst sie das wahre Gesicht des Christentums sehen, denn sie bringen völlig falsche Vorstellungen vom Christsein mit. Muslime sind nicht unsere Feinde. Sie sind Gottes geliebte Geschöpfe wie wir. Beeilt euch und kümmert euch um sie, bevor sie sich wieder dem Islam zuwenden. Die Geschichte wird eines Tages bezeugen, dass Gott in seiner Weisheit euch den Hungrigen geschickt hat, damit ihr ihm Essen gebt, den Durstigen, damit ihr ihm zu trinken gebt, und den Fremden, um ihn aufzunehmen, und den Nackten, um ihn anzuziehen. Wie werdet ihr darauf reagieren? Einige werden euch wahrscheinlich ausnutzen, andere werden sich in euren Gott verlieben. Ihr habt eine großartige Gelegenheit und ich bitte euch, eure Augen dafür zu öffnen, bevor es zu spät ist. In Liebe, ein Pastor aus Syrien. Der Teufel lacht sich oft ins Fäustchen, wie einfach es ist, uns Angst einzujagen. Dabei haben wir doch alle Waffen selbst in der Hand, um ihm das Fell über die Ohren zu ziehen. Fangt also bitte wieder an, euren Glauben zu leben, indem ihr von Jesus weitererzählt und ihm nachfolgt. Dann wird der Teufel bald nichts mehr zu lachen haben und ihr werdet wunderbare Dinge mit Jesus erleben. Denn Jesus sagt: Habt keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. Haltet durch, auch wenn es euch das Leben kostet, dann werde ich euch als Siegespreis das ewige Leben schenken. So lass dich neu aufstellen im Kampf des Glaubens für unseren König Jesus. Und tu etwas für die Verfolgten, indem du zum Beispiel anfängst, mit den Verfolgten mitzuleiden. Der Schreiber des Hebräerbriefes ermutigt uns im 13. Kapitel: Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, denn es kann euch jederzeit genauso ergehen. Das erste Mal ist mir das in einer Jugendstunde vor 40 Jahren bewusst geworden. Wir wurden damals von einem Schild am Gemeindehaus empfangen, darauf stand, dass christliche Versammlungen ab sofort verboten sind. Wir mussten uns also entscheiden, gehen wir wieder nach Hause oder bleiben wir unserem Glauben treu. Wir sind damals natürlich schon aus Neugierde ins Gemeindehaus gegangen, aber drin wurde es nicht besser. Überall hingen Bilder von verfolgten Christen und daneben stand, was alles verboten ist. Ich hatte den Eindruck, dass überall stand, Christen raus. Können wir das überhaupt nachvollziehen, wie das ist? Wurdest du schon mal nachts durchs Telefon aus dem Bett gerissen und bedroht, weil du zu Jesus gehörst? Musstest du dir eine Geheimnummer zulegen? Schaust du im Alltag eingeschüchtert nach links und rechts, um nach verdächtigen Menschen Ausschau zu halten? Hat vielleicht ein Bundesamt für religiöse Angelegenheiten dich vorgeladen, damit du ihnen erklärst, was du neulich am Arbeitsplatz von Jesus erzählt hast? Alles das ist Gott sei Dank nicht passiert. Aber unsere Geschwister in muslimischen oder kommunistischen Ländern haben täglich mit diesen Konsequenzen zu rechnen. Sie werden schief in der Nachbarschaft angesehen. Sie werden im Beruf benachteiligt und schlechter bezahlt. Manchen wird überhaupt nichts mehr verkauft. Sie werden als Menschen zweiter Klasse angesehen. Man hält sie für Gotteslästerer, die an drei Götter glauben. Außerdem wird erzählt, dass sie sich dem Alkohol und dem Sex verschrieben haben. Was können wir alles aushalten? Wo wäre deine Schmerzgrenze? Kannst du das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« auch dann noch laut und trotzig singen, wenn du dir den Text mal bewusst machst? Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns noch bleiben. Bist du wirklich bereit, all das aufzugeben für Jesus? Täglich müssen sich Christen in vielen Ländern dieser Welt entscheiden, alles für Jesus aufzugeben. Oft bleibt ihnen wirklich nur ihr Glaube. Und wir wollen jetzt beten und handeln, dass ihnen der nicht auch noch verloren geht. Eine gute Möglichkeit besteht darin, auch Briefe an verfolgte Christen zu schreiben. Es sind schon einige freigekommen, weil die Behörden beeindruckt waren, wie viele Leute auf der Welt am Schicksal eines Gefangenen Anteil nahmen. Darum möchte ich den Appell, der mich damals wachgerüttelt hat, aufgreifen und sagen: Christen raus! Wacht endlich auf und kommt raus aus euren Versenkungen. Ihr habt noch Gewicht in dieser Welt und müsst euch nicht verstecken. Christen, raus aus eurem Schlaf. Es ist höchste Zeit, für den Glauben zu kämpfen. Unser Land geht den Bach runter, wenn wir weiterhin christliche Werte vernichten lassen. Christen, raus aus eurer Mutlosigkeit. Die Angst ist kein guter Ratgeber. Darum schließe ich mit einem Gebet eines inhaftierten und verfolgten Christen aus einer Todeszelle. Dietrich Bonhoeffer schrieb dort: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Denn unser Gott ist so viel größer als alles. Er hält uns in seiner Hand. Amen.